Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Erik Klimek, ganz herzlich willkommen.
Hallöchen.
Wir haben vereinbart, uns zu duzen. Wir sprechen über die Diagnose, die du kurz vor Weihnachten bekommen hast. Du hast nämlich einen Hirntumor.
Jo, diagnostiziert bekommen.
Wie hast du das diagnostiziert bekommen?
Wir waren beim Brunchen mit der Family am zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann habe ich es nur aus Erzählungen mitbekommen, dass ich halt einen epileptischen Anfall hatte.
Hast du das nicht mitbekommen, diesen Anfall?
Also ich habe in mein Lachsbrötchen reingebissen und dann irgendwann bin ich wieder im Krankenhaus wach geworden. Also erst kurz draußen, als wir über das Kopfsteinpflaster gerollt sind und dann das nächste Mal im Krankenhaus. Und da haben sie halt diagnostiziert, haben sie mich in eine Röhre geschoben, haben dann diagnostiziert, oh, da ist ein Tumor.
Was für ein Tumor ist das?
Ein Glioblastom. Bösartig, Stufe 4. Da gibt es so eine Einordnung von der WHO, von der Gesundheitsorganisation. Und die geht bis 5. Also 4 ist schon eine gute Härte.
Gute Härte heißt?
Also es ist bösartig, breitet sich schnell aus und ist halt schwer zu entfernen. Laut Internet eigentlich auch unheilbar.
Ja. Haben dir das die Ärzte auch gesagt?
Ja, ich habe dann irgendwann, wenn man halt mal ein bisschen nachfragt und sagt, sag mir einfach, wie es ist, dann kriegt man schon die Antwort.
Es gibt ja ganz viele, die keine Prognose hören wollen. Hast du eine Prognose bekommen?
Ja, also ich habe irgendwann, als sozusagen meine Mutter und Vater nicht dabei waren, habe ich gesagt, im Internet liest man halt, Lebenserwartungschance sind irgendwie 6 Monate bis zu einem Jahr oder irgendwas. Oder man liest ja auch andere Berichte, wenn man Zeit hat. Und dann habe ich die halt bloß gefragt und die haben gesagt, naja, sie sind jung und sie haben gute Chancen, aber es könnte halt irgendwann zu Ende gehen. Sie haben halt eine weniger Lebenszeit als andere in ihrem Alter.
Also das heißt, deine Lebenszeit ist jetzt wie lang nach Meinung der Ärzte?
Eine genaue Zeit haben sie natürlich nicht gesagt, weil das können sie auch nicht. Das wäre halt so, wie ich immer so schön sage, in Glaskugeln gucken, weil es halt um sozusagen die Behandlung geht und was alles noch kommt, wie es anschlägt.
Wie geht es dir?
Mir geht's, wie ich immer so schön sage, den Umständen entsprechend blendend. Also kann mich nicht beklagen, habe keine Anfälle gehabt, nehme auch Tabletten gegen Epilepsie und ansonsten eigentlich alles entspannt.
Du klingst auch ganz entspannt, aber so eine Nachricht, die verändert das Leben natürlich komplett.
Ja?
Oder?
Nö. Man weiß einfach die Zeit, die man hat, noch mehr zu schätzen. Also man sieht Sachen in einem anderen Licht. Wenn ich sehe, dass sich manche darüber aufregen, dass, weiß ich, morgens der Nagel abgebrochen ist oder so und da die Welt zusammenbricht, dann sagt man sich, okay, andere Leute haben kleinere Probleme.
Was hat denn diese Nachricht in deinem Leben verändert? Also außer, dass du die Welt jetzt aus einem anderen Licht betrachtest, ist dein Alltag der gleiche?
Naja, Sport muss ich noch ein bisschen zurückschrauben, habe ich vorher viel gemacht. Essen kann ich wie vorher, was ich viel gemacht habe. Ansonsten bin ich krankgeschrieben. Kann trotzdem zu meinen Kollegen mal rübergehen, weil ich halt um die Ecke wohne. Man hat halt mehr Zeit.
Erik Klimek in SWR 1 Leute. Du bist 27. Bei dir wurde vor knapp 3 Monaten ein Hirntumor diagnostiziert. Hast du das inzwischen realisiert, was das bedeutet?
Ja, man merkt ja. Also wenn man in so eine MRT-Röhre geschoben wird oder wenn an einem rumoperiert wird, weiß man, da ist irgendwas drin, was raus muss.
Kannst du diesen Hirntumor spüren, dass da was ist? Wo befindet der sich im Kopf?
Na, der ist an der rechten Schläfe. Ungefähr 2,5 Zentimeter groß gewesen. Dann haben sie halt 2 OPs jetzt durchgeführt und spüren tut man eigentlich nichts.
Das heißt, sie haben operiert und ist dieser Hirntumor noch da?
Ja, es ist noch ein Rest da, weil es halt nah am Hirnstamm ist und da wird es halt inoperabel, weil es wird halt zu gefährlich. Da hatten sie dann auch eine OP abgebrochen. Ja, ansonsten merkt man es eigentlich, also habe ich aus Berichten gelesen, merkt man, oder auch von den Ärzten, merkt man es eigentlich nur, wenn der sozusagen wieder wächst und dann aufs Hirn drückt und da sozusagen durch den Druck kriegt man halt Kopfschmerzen oder irgendwas.
Kannst du für dich spüren, dass da irgendetwas im Kopf drin ist, auch bevor operiert wurde?
Nee. Also ich habe vorher nie irgendwas mitbekommen, auch keine Anfälle gehabt oder irgendwas, wo man eigentlich sagt, da kündigt sich der Tumor schon an. Und jetzt halt auch nicht.
Und wie war das, am Kopf operiert zu werden?
Das war schon ein bisschen was Neues. Vor allem, wenn man dann halt sieht, nach der ersten OP, da wurde es halt alles zugetackert und man sich über den Kopf streift und dann über Metall fährt und dann erstmal das Ausmaß mitkriegt, wie groß das eigentlich ist, weil die nehmen halt die Kopfhaut ab, Schädel wird dann aufgesägt und dann, damit sie ans Hirn rankommen. Und das war dann schon ein bisschen, hat man gedacht, man ist in einem Film.
Kannst du das realisieren, dass das alles bei dir passiert, weil du eben auch sagst, es ist wie in einem Film. Also die Nachricht ist ja noch relativ frisch.
Ja, also ich habe auch mit ich sage immer schön, mit meinen Mitinsassen, also mit den Leuten, mit denen man auf dem Zimmer liegt im Krankenhaus, gesprochen. Und wir haben dann halt für uns festgestellt, wie enorm eigentlich die Leistung vom Körper ist, was man alles mit dem machen kann, dass man einfach an dem rumflicken kann und wie ja, krass eigentlich auch der Fortschritt in der Technik ist, dass die sowas machen können. Also es ist schon erstaunlich und realisiert habe ich es auch, also weil man sieht es jeden Tag, man merkt es jeden Tag, wenn man sich sozusagen Kopf wäscht oder irgendwas und ist schon eigentlich eine Wunderleistung.
Du siehst aber völlig gesund aus. Das macht es wahrscheinlich auch schwer für ein Umfeld zu realisieren, dass du eigentlich schwer krank bist.
Deswegen gehe ich mit dem Galgenhumor immer offensiv auf die Leute zu.
Der Galgenhumor sieht dann wie aus?
Bestes Beispiel war, wir waren in Berlin, da gibt es immer eine grüne Woche. Und da war ich mit einem Freund und seinem Vater. Und der Vater wollte eine Weinprobe nehmen und dann kam eine Dame auf uns zu und hat halt gemeint, ob wir nicht auch eine Probe haben wollen. Und wir haben halt beide verneint und sie blieb hartnäckig und wir haben gesagt, nee, heute mal nicht, weil Hirntumor. Und dann war sie halt ein bisschen angegriffen und konnte das nicht so ganz als Spaß aufnehmen, weil...
Sie hat es dir nicht geglaubt, oder?
Sie hat es mir nicht geglaubt, dann habe ich mein Basecap abgenommen und habe ihr die Tackernadeln gezeigt und habe gesagt, ist wirklich so. Ja, und dann hat sie halt ein bisschen ungehalten reagiert und hat gemeint, das ist kein Humor mehr und damit macht man keine Späße. Und da habe ich gesagt, das ist halt meine Art, das zu verarbeiten. Lieber so, als irgendwie in eine Depression zu verfallen oder ähnliches. Und dann haben wir uns halt in einem kurzen Gespräch verzettelt, wo sie mir gesagt hat, dass es in ihrer Familie halt auch so einen Fall gab. Habe ich mein Beileid ausgesprochen, habe gesagt, ich werde mich da jetzt ein bisschen zurückziehen, aber sie hat halt trotzdem noch dran zu knabbern gehabt.
Das heißt, fürs Umfeld ist das auch oft schwer?
Ja, also es gibt viele, die sagen, man muss da ein bisschen behutsamer rangehen. Habe ich jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen mitbekommen. Dass man da halt nicht auf jeden so zugehen kann. Auch wenn sie es im ersten Moment halt noch so überspielen, aber zum Beispiel meine Mutter tut mir da so ein bisschen leid, dass die halt, sie sagt immer, sie hat mich so nicht erzogen.
Wegen des Galgenhumors.
Wegen des Galgenhumors, ja. Aber es gibt halt auch Freunde, die machen dann selber jetzt Scherze, wo ich dann sage, lieber so, als wenn wir uns irgendwie die ganze Zeit anschweigen würden oder ähnliches.
Ja, auch ein normales Leben weiterzuführen,
ja, richtig.
Ne?
Ja.
Gibt es für dich so etwas wie ein Motto im Leben?
Kann man auf meinem Blog nachlesen, aber ansonsten, was mich eigentlich immer begleitet ist, Take Tumor with Humor, dass man halt sozusagen die Krankheit jetzt nicht zu verbittert sieht. Und das ist eigentlich auch so mein gröbstes Motto jetzt mittlerweile geworden, dank dem Galgenhumor, dass man halt die ganze Sache nicht zu verbissen sieht und sich sagt, wenigstens die Zeit, die man noch hat, genießen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unter Rummelschubser schreibt Erik Klimek über seine Reise mit dem Kumpel im Schädel. Unser Gast in SWR 1 Leute heute. Du hast einen Hirntumor. Rummelschubser steht wofür?
Ich wusste, dass die Frage kommen wird.
Ich kannte das Wort nicht.
Ich hatte mich damals mal, es gibt ja so mehrere Social-Media-Sachen, wo man sich anmelden kann und irgendwie früher bei diesem Instagram angemeldet, wo man Fotos hochladen kann aus seinem Leben und habe gedacht, ich habe so viele Spitznamen irgendwo gehabt, ich brauche was Neues. Und hatte dann gedacht, ein bisschen auf der Tastatur rumgehackt, hat keinen Sinn gemacht, weil es irgendwelche Wörter waren, die man sich nicht merken konnte und habe dann einfach irgendwie an Rummel denken müssen und habe gedacht, na, nur Rummel ist blöd, gibt's schon. Und habe gedacht, was kann man auf dem Rummel machen? Leute schubsen? Rummelschubser. Ah, okay. So kam es dazu.
Hast du denn vorher schon einen Blog geschrieben, bevor der Hirntumor bei dir diagnostiziert wurde?
Nein, weil mir die Zeit zu schade war, wo ich gedacht habe, jetzt so wirklich viele Leute werden es eh nicht lesen, weil ich dann jetzt nicht irgendein Thema hatte, wo ich gesagt habe, das würde mich interessieren, das könnte ich so interessant rüberbringen, dass es andere interessiert. Aber als ich dann im Krankenhaus war, hatte ich halt viel Zeit, hatte auch wenig Lust, immer über WhatsApp oder Facebook allen Leuten das Gleiche per Copy-Paste oder wie auch immer zu sagen, weil dann halt viele Nachfragen kamen. Und habe gedacht, auf so einen Blog können alle zugreifen. Jeder, der will, jeder, der nicht will, kann es ignorieren. Und habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Methode, um allen Bescheid zu geben.
Das ist auch eine gute Fläche für deinen Galgenhumor. Den kann man da nämlich dann auch wieder lesen. Gibt es dann so Beispiele, wie du schreibst, schönen Dönerstag allen, euer Mondgesicht. Ich denke, das hast du auf das Cortison bezogen wahrscheinlich.
Oh ja, wurde ich oft drauf angesprochen. Mensch, du bist ja ganz schön in die Breite gegangen. Lag am Essen und am Cortison.
Ist jetzt aber nicht mehr sichtbar.
Danke.
Oder siehst du irgendetwas?
Meine Mutter hat letztens gesagt, es ist ja wiedergekommen oder es ist immer noch nicht ganz weg. Lieber so als Magermodel.
Und was für Medikamente musst du dann nehmen? Das Cortison konntest du absetzen inzwischen?
Genau, also man kriegt Cortison, damit sozusagen dieses Wasser, was sich um den Tumor rumbildet, Ödemwasser, die Flüssigkeit, dass die abschwillt. Dann ja, gibt es halt noch was gegen Epilepsie. weil es bei mir ja der Auslöser war. Und dann Magentabletten, dass sozusagen die ganzen Tabletten, die man nimmt, gut vertragen werden. Und das war's eigentlich, glaube ich. Also am Anfang gab es noch Schmerztabletten nach den OPs und ansonsten war es das. Und jetzt mittlerweile haben wir halt alles so ein bisschen reduziert und ich nehme nur noch Tabletten gegen Epilepsie.
Wie viele Tabletten sind das täglich dann?
Das sind 2 à 1000 Milligramm, also ist schon eine höhere Dosis. Aber dadurch, dass ich jetzt keine Anfälle mehr hatte, haben wir auch gesagt, wir können es dann irgendwann reduzieren. Vor allem, wenn es dann mit Chemo und Bestrahlung losgeht, dann nimmt man dann halt Chemotabletten. Also ich nehme Tabletten, es gibt ja auch intravenös oder irgendwie. Dann nimmt man dafür wiederum Tabletten gegen eine Lungenentzündung, weil die da oft vorkommen kann. Und dann nimmt man dagegen noch irgendwie Antibiotikum, dass man sozusagen da auch wieder fit ist.
Also es klingt, als hättest du einen ganzen Apothekenschrank irgendwann voll.
Ja, falls jemand Bedarf hat. Aber es isst man dann irgendwie wie Smarties, also ist jetzt nicht. Also für mich zumindest, ich kenne auch andere Leute, die damit Probleme haben, aber muss halt gemacht werden und dann nimmt man die halt.
Gibt es da keine Gedanken, dass das Leben früher zu Ende sein könnte?
Ja, die macht man sich schon. Man überlegt auch, wie man es den anderen halt irgendwie schon beibringen könnte. Vor allem, weil am Anfang meine Mutter hat es, glaube ich, nicht so ganz realisiert. Die hat sich das dann immer noch, bin ich der Meinung, ein bisschen schön geredet. Aber irgendwann muss man halt auch mal der Tatsache ins Auge gucken. Man kann halt versuchen, das Beste dagegen zu machen. Aber irgendwann gibt es dann ein Ende.
Was ist das Beste, was du machen kannst?
Also, wenn man im Internet sucht, x beliebige Möglichkeiten. Also, man kann sich da echt totlesen. Oh, schon wieder so ein Witz.
Aber gerade im Internet, da ja. Kannst du dir jede Krankheit ergoogeln.
Richtig, man kann ja heutzutage seine Selbstdiagnose im Internet schon stellen, bevor man zum Arzt geht. Aber auch wenn man jetzt nach Behandlungsmethoden sucht, es gibt so vieles. Auch Naturheilkunde oder ähnliches, da gibt es x beliebige Maßnahmen, die man einleiten könnte. Vieles ist bei mir halt jetzt nicht so wirksam, weil es halt in der Nähe vom Hirnstamm ist und sozusagen der Tumor an sich ein bisschen anderer ist, als weiß ich, wenn man jetzt irgendwo in der Prostata oder so einen Tumor hätte. Bin jetzt dabei, Bestrahlung und Chemo anzufangen und dann haben wir jetzt noch, wie der Finn schon gesagt hat, eine Spendenaktion gestartet für eine Immuntherapie in Köln, wo sozusagen das Immunsystem dann so ein bisschen aktiviert werden soll und den Tumor bekämpft. Ansonsten gibt es da noch viele weitere Möglichkeiten, die wir halt auch noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Aber muss man halt gucken zur gegebenen Zeit.
Knapp 7000 Menschen erkranken jedes Jahr in Deutschland an einem Hirntumor. Erik Klimek ist einer davon. Du hast eben schon angesprochen, dass deine Mutter eben auch einen Spendenaufruf gestartet hat. Da geht es um eine besondere Immuntherapie. Wie könnte die aussehen?
Na, so wie, also ich bin kein Arzt, um das mal vorwegzunehmen, aber so wie ich es verstanden habe, kriegt man halt Stoffe, ich glaube über Venen, die sozusagen das Immunsystem aktivieren, dass die den Krebs von sich aus angreifen, also sozusagen wie Antikrebskörper. Und damit das Immunsystem halt erkennt, okay, da ist irgendwas Fremdkörperartiges und das müssen wir bekämpfen.
Und das übernimmt dann die Kasse nicht oder warum brauchst du einen Spendenaufruf?
Genau, also mein letzter Arzt, wo es jetzt losging mit der Bestrahlung und Chemo, hatte mir halt einen Arztbrief ausgestellt und da hatte ich hatte sämtliche alternative Behandlungsmethoden vorbereitet, die ich ihm halt sozusagen an die Stirn gelegt habe und gesagt habe, wie sieht's damit aus? Und hat er halt manche abgewimmelt und hat gesagt, das bringt bei ihnen nichts oder das wäre jetzt nicht so produktiv. Und hat halt bloß in den Arztbrief reingeschrieben, den man immer kriegt zur Entlassung oder wenn man halt weitergereicht wird, dass es auch eine Behandlungsmethode geben würde in Köln, die Immuntherapie, dass die sozusagen 30.000 bis 35.000 Euro kosten würde und dass ich darüber informiert wurde, dass es sozusagen von den Krankenkassen nicht getragen wird. Und der Arzt hat es halt schon bei anderen Patienten gemacht, die das halt dann selbst getragen haben. Aber daraufhin haben wir dann halt mal kurz nachgeguckt und haben gesehen, dass es bei vielen Erfahrungsberichten halt immer gesagt wurde, dass es die Krankenkasse nicht gezahlt hat.
Und du bist jetzt von Berlin geflogen mit dem Flugzeug, wusstest aber, glaube ich, vorher gar nicht genau, ob Fliegen auch möglich ist, oder?
Na, ich hatte schon mal mit einem meiner Ärzte drüber gesprochen und habe gesagt, wie sieht das eigentlich aus, wenn man jetzt so einen Tumor im Kopf hat und Fliegen und Druck und haben ja auch ein Stück rausgeschnitten. Das heißt, ich habe da so einen Hohlkörper oben drin, den sie glücklicherweise nicht mit Bauschaum ausgefüllt haben, weil bei der Bestrahlung kann es anschwellen und dann sucht es sich seine Wege in den Hohlraum. Und der hat gesagt, Fliegen ist okay. Habe ja auch meinen Freund beigehabt sozusagen als Aufpasser, wo ich gesagt habe, könnte was passieren. Habe den ein bisschen vorbereitet, wenn was passiert, was er machen muss. Hat dann bloß gemeint, als wir im Flieger saßen, du wirst jetzt ganz schön ruhig. Aber das lag einfach daran, dass ich müde war. Ansonsten ist nichts passiert. Also man merkt auch nichts. Also keine Kopfschmerzen oder ähnliches, man hat halt einfach nur diesen Druckausgleich und dann ging das alles reibungslos.
Wie viel Geld ist bis jetzt zusammengekommen?
Wir haben, Stand vorgestern, glaube ich, knapp 2700 Euro. was schon beträchtlich ist dafür, dass es sozusagen vor ein paar Tagen erst gestartet wurde und Freunde und Verwandte da gespendet haben oder auch teilweise Außenstehende. Also nochmal, wer das auch mal hört, vielen Dank. Ja, vielleicht kommt da demnächst noch eine größere Summe dazu, aber bis dahin läuft es eigentlich ganz gut.
Wie ist dein Plan bis dahin? Ich nehme an, du möchtest diese Therapie ja auch machen.
Ja, also wir haben sind jetzt dabei, uns noch eine Zweitmeinung einzuholen, weil viele halt empfohlen haben, holt euch noch eine Zweit- oder eine Drittmeinung ein. Haben jetzt in München bei der LMU, die soll halt recht gut sein, einen Ansprechpartner. Und das zieht sich jetzt noch ein bisschen, weil er halt jetzt die nächste Woche irgendwie nicht da ist oder wie auch immer. Und da haben wir die Unterlagen schon hingeschickt und dann müssen wir noch persönlich halt vorstellig werden. Und dann wird uns gesagt, ob wir überhaupt eine Bestrahlung oder Chemo machen sollten. Die habe ich ja dann schon angefangen wahrscheinlich, aber die kann man halt auch jederzeit wieder abbrechen.
Du lernst seit Ende Dezember mit dieser Diagnose zu leben. Wie haben deine Eltern reagiert? Über deine Mama haben wir eben schon gesprochen. Wie ging es deinem Vater?
Na, mein Vater hat so ein bisschen, glaube ich, meine Gene, der da auch ein bisschen entspannter mit umgeht. Aber also, um es vorwegzunehmen, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich noch klein. Also ich bin halt bei meiner Mutter aufgewachsen, hatte halt mit meinem Vater ein bisschen weniger zu tun. Aber trotzdem sieht man sich halt oder macht halt gelegentlich was zusammen.
Es klingt so, als habe auch die Diagnose das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater verändert oder intensiviert.
Ja, es ist auf jeden Fall intensiver geworden und auch zwischen meinem Vater und meiner Mutter ist es wieder so ein bisschen entspannter geworden, weil vorher war halt immer, sie liefert mich ab und ich gehe dann halt alleine rein, wenn es irgendwo hinging oder so. Und mittlerweile können sie sich halt auch wieder in die Augen gucken und war jetzt vorher kein Rosenkrieg oder irgendwas, aber es war halt schon so ein bisschen Distanz. Und dadurch, dass sie jetzt beide bei Diagnosen oder irgendwie immer dabei sein wollen, sehen sie sich öfter, ist ja auch für mich schön.
So Momente, wo du dann, also das klingt jetzt wahrscheinlich ganz furchtbar, aber wo du dann denkst, okay, wenn es zu Ende ist und ich müsste auch vielleicht das organisieren, machst du dir diese Gedanken beispielsweise um eine Beerdigung?
Na, ich habe im Krankenhaus schon angefangen, bevor es zur ersten OP ging, Patientenverfügung und sowas alles zu schreiben. Das war schon ein bisschen komisch, wenn man überlegt, okay, man gibt jetzt das Leben in die Hand seiner Mutter. Aber es muss halt gemacht werden, von dem her kann ich es auch nur jedem empfehlen, das vorher zu machen. Und es beugt halt vielen Problemen vor. Und ich habe mir halt gesagt, wenn es irgendwie schief gehen sollte, was ja passieren kann, dann soll wenigstens meine Familie da nicht drunter leiden.
Was war dir da wichtig, reinzuschreiben in die Patientenverfügung?
Na, dass zum Beispiel wichtige Entscheidungen von ihr getroffen werden können, also dass meine Geschäfts- und oder Rechts- und Geschäftsfähigkeit in dem Sinne von ihr übernommen werden könnte und ähnliches, dass man in dem Falle, dass es passiert und man sich nicht mehr selber irgendwie, sag ich mal, äußern kann oder irgendwie selbst entscheiden kann, dass jemand anderes das für einen machen kann und dass sie da volle Freiheiten hat. Also.
Aber der Galgenhumor reicht nicht so weit zu sagen, die und die Lieder werden auf meiner Beerdigung gespielt.
Lustige Geschichte. Ich habe, es gibt ja dieses WhatsApp, wo sich die Leute mal schön schreiben können. Da habe ich eine Gruppe mit drei Freunden, engen Freunden und es gibt den Film Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Mhm. Auch das Buch dazu.
Auch noch dazu.
Ja. John Green ist, glaube ich,
John
der
Green,
Autor.
Genau. Mhm. Und da habe ich dann in unserer Gruppe mit den Freunden halt irgendwann geschrieben, ich möchte jetzt eure Grabesreden hören.
Die hast du eingefordert.
Richtig, weil in dem Film sich die beiden Protagonisten halt, oder zumindest der eine von seinen Freunden halt auch die Grabesreden fordert, damit er einfach mal weiß, was die Leute so über ihn denken. Und da habe ich gesagt, ich möchte jetzt eure Grabesreden hören.
Kamen sie? Oder haben sie gesagt, du
spinnst? Nee, die haben gesagt, du hast eine Macke.
Haben sich Freundschaften verändert durch die Diagnose?
Na, ich habe auf jeden Fall viel positives Feedback bekommen von Leuten, mit denen ich eigentlich längere Zeit gar nichts mehr zu tun hatte, auch schon in der Krankenhauszeit, als es dann hieß, wir haben jetzt schon lange nichts mehr miteinander zu tun gehabt, aber wenn irgendwas sein sollte, kannst du dich gerne melden, dass sie sozusagen ihre Unterstützung angeboten haben. Das sowieso, also von vielen Freunden eigentlich positives Feedback und negativ eigentlich wenig, bis gar nicht.
Also, wenn was Negatives kam, was kam da?
Na, ich hatte einmal die Situation, ach, wenn es jetzt um den Spendenaufruf zum Beispiel ging, dass einer gesagt hat, das ist ja alles nur Fake. Also mit dem habe ich auch weniger zu tun gehabt, aber dass es halt in dem Sinne dann ja so ein bisschen runtergespielt wurde von, wozu braucht ihr das Geld und ihr sammelt dann jetzt nicht dafür, kann mir keiner erzählen oder
hat es nicht glauben können,
ja,
die ganze
richtig,
Geschichte.
Ja. Aber es war halt so ein entfernter Freund und naja.
Erik Klimek bei uns, SWR1-Leute. Du arbeitest in der Immobilienbranche, bist jetzt aber krankgeschrieben durch den Hirntumor. Wie hast du das thematisiert bei der Arbeit?
Also ich habe schon frühzeitig, bin ich damit offen umgegangen, weshalb ich auch von meinen Kollegen und auch von meiner Chefin positiven Rückhalt bekommen habe. Und bei meiner Chefin war es, glaube ich, gab es einen ähnlichen Vorfall. Von dem her wusste sie halt auch schon, wie man so ein bisschen damit umgehen sollte. Und da war mein Galgenhumor wahrscheinlich dann auch ein bisschen kritisch zu betrachten. Aber ansonsten, ich war jetzt mittlerweile in der Zeit, nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, schon öfter bei meinen Kollegen. Die freuen sich immer, wenn ich vorbeikomme. Und zum Beispiel, wir haben auch eine Buchhaltung. Die freuen sich immer, wenn ich da bin, weil dann heißt es, dass gelacht wird.
Und wenn deine Chefin einen ähnlichen Fall kennt, merkst du Unterschiede zwischen Menschen, die mit dem Thema Hirntumor zu tun haben und anderen, für die das komplett neu ist?
Ja, dich auch. Oder öfter, dass gefragt wird, was hast du denn? Und man sagt halt, ja, ein Hirntumor. Und dann geht es darum, was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Wo liegt der? Wie groß? Oder welche Form, Art, wie auch immer. Wo man dann halt erklärt, er ist bösartig, liegt da und da, wahrscheinlich unheilbar. Ach so. Und was kann man da jetzt machen? Das ist halt so ein bisschen, dass die Leute so in dem Sinne nicht aufgeklärt sind, dass es sowas gibt. Und wenn es sowas geben könnte, was es da für Arten gibt, oder da fehlt halt so ein bisschen die Aufklärung.
Es ging dir wahrscheinlich vorher genauso.
Ja, man hat sich ja nie damit beschäftigt. Man wusste, okay, vom Rauchen gibt es Lungenkrebs, so dieses Klischee. Aber dass man halt einfach aus heiterem Himmel einen Hirntumor kriegen kann, der durch irgendwas wahrscheinlich initiiert wurde. Die Ärzte haben gesagt, das kann auch einfach aus einer Fehlbildung von Zellen entstehen. Also es kann jeden treffen, das muss auch jedem bewusst sein. Ich habe halt in dem Sinne Verständnis dafür, dass Leute, die sich da nicht mit beschäftigt haben, einfach nur wissen wollen, was ist das, was kann man machen.
Wie sehr gibt es da für dich die Frage, ja, warum ausgerechnet ich?
Gute Frage. Habe ich mir eigentlich noch nie gestellt, weil ich habe auch im Krankenhaus gelernt, dieses in Glaskugeln gucken, was hätte sein können, wenn, aber eigentlich nichts bringt. Also man bildet sich seine Meinung, wenn es um, sag ich mal, die Diagnose geht, dass man sich da erstmal informieren kann. Da guckt man halt auch schon, erstens, was ist es? Zweitens, wie lange habe ich noch? Und dann guckt man halt auch nach Behandlungsmethoden oder Ähnlichem, dass man da, sag ich mal, für sich den bestmöglichsten Weg findet. Ja, und dann geht man halt den Weg, den man da irgendwie einschlägt.
Und dieses, wie lange habe ich noch, hast du das für dich definiert?
Das war auch sehr cool. Es gibt in L.A., glaube ich, eine Uni, die haben mal so eine Studie durchgeführt und haben halt Patienten in Altersgruppen eingeteilt und dann überwacht, wie lange die leben nach Behandlung oder sozusagen nachdem sie entlassen wurden, glaube ich. Und da war der Mittelwert, glaube ich, 6 Monate in meinem Alter, also in meiner Altersgruppe. Und da habe ich dann auch gedacht, okay, 6 Monate ist jetzt ein bisschen knapp. Muss halt gucken, dass du noch viel machen kannst.
Ja, es gibt schon mal so Listen, die Menschen machen, die sagen, das möchte ich im Leben noch erleben.
Oh ja, hatte mir auch eine Liste gemacht, noch im Krankenhaus in der Zeit, die dann meine Mutter zufällig gefunden hat, als sie so ein bisschen aufgeräumt hat. Und da standen Sachen drauf wie Motorradführerschein machen, sich tätowieren lassen. Und wenn die Mutter die ersten Punkte liest und sich denkt, was ist mit dir los? So habe ich dich nicht erzogen. Weitere lustige Geschichte, einer meiner Ärzte, der mich, glaube ich, aus dem Krankenhaus entlassen hatte, hatte mir gesagt, sowas wie Mount Everest oder irgendwas würde ich nicht draufschreiben. Hat einer meiner Freunde mir ein Foto geschickt und meinte bloß, der Mount Everest muss neu vermessen werden. Da gab es ein Erdbeben, die Inder gehen davon aus, der ist kleiner geworden. Dann habe ich ihm das Foto gezeigt und meinte bloß, Mount Everest kann wieder auf die Liste drauf. Und da sagte er, ich habe damit gerechnet, dass sie auf mich zukommen. Ja.
Hast du irgendwas von deiner Liste schon gemacht?
Ja, also ich habe gesagt, mehr Zeit mit Freunden verbringen zum Beispiel, dass man mit denen halt ja noch schöne Zeiten hat. Wir machen immer einmal im Jahr eine Kanutour. Da habe ich gesagt, will ich auf jeden Fall dabei sein. Wenn es wirklich zu einem Motorradführerschein kommen sollte, dass man halt irgendwo ein bisschen durch die Gegend fährt und schöne Länder sieht. Nochmal irgendwo hinfliegen, Zeit mit der Familie verbringen. Bin jetzt zum Beispiel am Sonntag wieder von väterlicherseits bei der Familie wahrscheinlich vorstellig, dass man halt irgendwie die Zeit schön genießt.
Tattoo sehe ich noch keins?
Nee. Das kommt noch. Muss ich aber noch abklären, ob das mit Chemo und Bestrahlung funktioniert.
Ein Spiel kann auch gut laufen, aber nach 90 Minuten ist eben Abpfiff. Das schreibt Erik Klimek in seinem Blog. Du berichtest da über dein Leben mit Hirntumor. Wir wollten auch über die Strahlentherapie sprechen, die ansteht. Da bist du, glaube ich, gerade vermessen worden. Kann man das so sagen?
Ja, also man muss für die Strahlentherapie immer eine Maske anfertigen, damit so der Kopf in dem Sinne immer dieselbe Position hat, damit der nicht bei jeder Bestrahlung irgendwie neu ausgerichtet werden müsste. Und da wurde letztens eine Maske angefertigt. Da wird man halt hingelegt, kriegt am Hinterkopf so ein bisschen eine Maske, die sich dann dem Hinterkopf anpasst. Und währenddessen wird einem, ich glaube, es war Plaste, wird erhitzt, damit es weich wird. Und dann wird es einem halt ins Gesicht gelegt und passt sich dann dem Gesicht an. Und ja, war so ein bisschen Hannibal Lecter-mäßig.
Ja, es wirkt so. Auf dem Foto sieht es echt so aus.
Ja, ja. Aber wenn es gemacht werden muss, muss halt gemacht werden.
Wir haben da schon über vieles gesprochen, wo du einfach sagst, du kannst das auch annehmen. Aber was macht dir beispielsweise Angst?
Was das Thema angeht eigentlich, komischerweise nicht viel. Ich habe mir damals klingt auch gut, aber in der Krankenhauszeit mal irgendwann die Frage gestellt, wie man eigentlich stirbt, weil ich mir, ja klar, ich weiß jetzt, was es ist, ich weiß, wie es behandelt werden könnte und etc. pp. Aber habe mir dann irgendwann mal die Frage gestellt, wie man eigentlich überhaupt daran stirbt, wo ich mir immer gesagt habe, okay, es ist ein Tumor, er drückt aufs Hirn, klar kann es Anfälle auslösen, aber wie stirbt man eigentlich an einem Tumor, an einem Hirntumor? Dann wurde mir von einem Arzt erklärt, aber auch erst nach mehrmaligem Nachfragen, weil die da halt auch selten mit der Sprache rausrücken, dass der Tumor oder seine Ausläufer halt Funktionen lahmlegen vom Hirn. Unter anderem kann es auch sein, die Atemfunktion oder Bewegungsfunktion, Sprachfunktion. Und daran könnte man dann halt letztendlich sterben.
Und das würde dann nach und nach passieren? Oder wäre das dann ein Schlag? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das kann halt von Patient zu Patient unterschiedlich passieren, wurde mir gesagt. Es kann sich halt schleichend ausbreiten, dass man halt irgendwann merkt, okay, ich kriege Probleme mit dem und dem. Oder es passiert halt schlagartig, dass es mit einmal halt irgendwie einen Cut gibt. Wie es passieren kann, hängt halt vom Patienten ab. Und da wurde mir immer gesagt, ja, sie sind 27, sie sind jung, sie sind fit. Da habe ich gesagt, ich habe 10 Kilo zugenommen. Aber ansonsten, also eine richtige Antwort gibt es darauf nicht.
Ja, es klang gerade so ein bisschen auch an, dass die Ärzte da sehr vorsichtig sind, genau, und einem auch nichts sagen,
ja,
wollen.
Ja, weil es für die halt auch schwierig ist, in dem Sinne eine Zukunftsprognose abzugeben, weil es halt wirklich von jedem Patienten abhängig ist. Also es gibt die 80-jährige Oma, nichts gegen die 80-jährigen Omas, aber die verkraftet halt zum Beispiel Bestrahlung oder Chemo ein bisschen anders als ein 20-jähriger Patient.
Aber als du eben diesen Zeitraum genannt hattest, es kann ein halbes Jahr dauern, können wir ja auch sagen, ich mache jetzt keine Chemo, ich lebe jetzt einfach nur. Ist ja eh egal.
Ja, aber man soll sich ja nicht gleich aufgeben. Also
wäre das ein Aufgeben für dich?
Ja, das wäre für mich schon so ein bisschen kapitulieren vor dem Ganzen, weil es gibt die Methoden, die sind ja dazu da, um den Tumor in dem Sinne im Schach zu halten, dass er sich nicht ausbreitet. Im besten Fall, was eine Wunderheilung wäre, dass er halt entfernt werden könnte. Oder sich selbst halt irgendwie entfernt, also durch die Bestrahlung entfernt werden könnte. Das wäre dann für mich schon so ein bisschen, wäre auch, glaube ich, ein bisschen fies gegenüber Freunden, Familie, wenn man sich dann so aufgibt und sagt, so, ich lasse jetzt alles sausen, habe keinen Bock mehr, werde jetzt noch ein bisschen durch die Welt reisen und dann bin ich in 2 Wochen tot. Das kann ja passieren, wie auch immer. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unfair den anderen gegenüber, die sich da so ein bisschen reinhängen. Wie zum Beispiel meine Mutter, die wahrscheinlich jetzt schon mehr recherchiert als ich, die sich da um alles kümmert. Ja, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Es gibt ja auch viele Erlebnisse von Selbstheilungen und Selbstheilungskräften. Glaubst du daran?
Der Wille kann Berge versetzen oder der Glaube, wie auch immer.
Ja, beides wahrscheinlich.
Beides. Es gibt so vieles, also auch Erfahrungsberichte von Leuten, die sich nur auf Naturheilkunde eingelassen haben, die gesagt haben, die ganzen schulmedizinischen Prozesse habe ich ausgelassen. Es gibt Leute, die ohne OP irgendwie überlebt haben durch, weiß ich, Cannabis ist ja auch ein großes Thema, aber das muss man halt immer für sich selbst so ein bisschen entscheiden, ob man jetzt sagt, man macht alles und versucht sozusagen nach jedem Strohhalm zu greifen oder man guckt halt, was für einen, sag ich mal, die Lebensqualität am meisten erhält. Das war auch ein gutes Stichwort von meinem Arzt, der mich da entlassen hatte, der gesagt hatte, gucken Sie einfach, dass Sie für die Zeit, die Sie noch haben, eine gute Lebensqualität haben.
Erik Klimek bei uns in SWR1 Leute. Du lebst mit einem Hirntumor, schreibst unter Rummelschubser ganz viel über deine Erlebnisse mit dem Kumpel im Schädel, wie du ihn nennst. Da gibt's dann auch ganz viele Fragen, zum Beispiel auch von Modepraline, die eigentlich wissen möchte, ob du in einer Beziehung lebst.
Single. In keiner Beziehung.
Ist deine Sehnsucht nach einer Beziehung?
Na, schwierige Frage. Nee. Also ich habe auch mit dem Freund, mit dem ich hergekommen bin, der lebt so ein bisschen, wie ein Mönch. Er hat sich gesagt, er braucht keine Freundin, er muss jetzt nicht auf Zwang irgendwie jemanden finden, wenn kommt schon jemand. Und das habe ich mir irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen abgeguckt. Ich habe jetzt da kein Problem mit, dass ich irgendwie zu Hause sitze und weine, weil ich sage, jetzt hätte ich gern jemanden, der mir den Kopf streichelt oder ähnliches. Das ist halt auch in der Situation, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man jemanden findet und dem sagen muss, dass man einen Hirntumor hat und bald irgendwann stirbt, ist es auch ein bisschen komisch.
Und aus deiner vergangenen Beziehung, ist da jemand?
Ja, ich habe auch eigentlich zu vielen, sag ich mal, Ex-Freundinnen Kontakt oder könnte, glaube ich, Kontakt herstellen. Bin da jetzt nicht so, ich sage mir immer, wenn irgendwas auseinandergeht, soll man sich wenigstens noch Hallo sagen können. Und habe jetzt mitbekommen, dass es bei vielen, die das über Facebook oder irgendwo im Blog, wie auch immer, mitkriegen, dass die erstmal geschockt sind.
Gab es da Reaktionen
dann? Ja, die häufigste Reaktion war dann meistens, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Oder habe gerade Tränen in den Augen. Also es ist schon, betrifft sozusagen die Leute, die dann sich melden oder mit denen man dann Kontakt hat, die sind dann schon echt betroffen.
Gibt es einen Umgang, den du dir persönlich auch wünschst? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Mitleid ja irgendwann auch etwas ist, was man gar nicht hören will.
Als es alles losging, hat man dann irgendwann doch schon gedacht, okay, jetzt texten einen alle zu. Wenn einem jeder irgendwie alle oder verschiedene Leute alle 10 Minuten schreiben, hey, mein Mitleid und ich wünsche dir alles Gute. Aber ich nehme es halt einfach positiv auf. Also ich war früher mal im Tennisverein und hatte mit Leuten da zu tun. Die haben mir irgendwann in der Krankenhauszeit ein Video geschickt, wie sie halt einfach zusammen dastehen und mit einer Gitarre, also Akustik, einfach mir ein Lied singen. Das fand ich zum Beispiel auch sehr cool. Deswegen, ich versuche da eigentlich immer was Positives draus zu ziehen, anstatt jetzt zu sagen, ich bin davon genervt oder irgendwie.
Du hast gerade den Tennisverein erwähnt. Bist ein sehr sportlicher Mensch. Wie sieht das aktuell mit Sport aus?
Also wenn Couchen und Playstation spielen Sport wären, würde ich mich da gern für die Paralympics anmelden.
Vermisst du's?
Definitiv. Also ich bin vorher morgens vor der Arbeit zum Sport gegangen, also ins Fitnessstudio oder irgendwas. Oder vermisse auch die Jungs beim Fußball. Wir haben so ein bisschen hobbymäßig Fußball gespielt. Dann bin ich irgendwann in einen Verein gewechselt in Berlin-Tempelhof. Den ältesten Fußballverein Deutschlands übrigens, Germania. Vermisst man schon. Also selbst wenn man da einfach nur zuguckt bei einem Spiel, denkt man sich, okay, Trainer, wechsel mich ein. Aber ich darf halt keine Kopfbälle machen, deswegen wird das ein bisschen schwierig.
Ist das ein Ziel? Setzt du dir Ziele, da wieder auch hinzukommen?
Ja, man in dem Sinne soll man ja die Hoffnung nicht aufgeben, weil dann ist ja alles vorbei. Und man sagt sich dann schon, man möchte irgendwann wieder auf das Level kommen, was man vorher hatte. Und das Cortison lässt einen halt aufgehen. Und wenn man sich vorher irgendwie so ein bisschen sportlich gesehen hat oder irgendwie und dann jetzt mal im Spiegel anguckt, dann okay, so könnte ich mal aussehen. Ja, da will man schon ein bisschen was machen.
Was bedeutet dir Hoffnung?
Im Best Case wäre es natürlich, dass es irgendeine Wunderheilung gibt und man sich sagt, okay, das mache ich, das funktioniert. Der wird für ewige Zeit verbannt oder zumindest eingeschränkt im Wachstum oder wie auch immer. Dass man noch mit seinen Kumpels alt wird, seine Familie noch ein bisschen sehen kann und alles. Im Worst Case wäre es halt zumindest, dass man sich sagt, man hat eine lange Lebensdauer. Zumindest länger als die, die man halt irgendwie aus Statistiken kennt oder so. Deswegen, also Hoffnung werde ich, glaube ich, nie aufgeben.
Kommt auch von den SWR1-Hörern. Da gab es nämlich eine Mail, wo jemand schreibt, ich weiß nicht, ob er namentlich genannt werden will, deswegen lasse ich den Namen mal weg, aus Sinsheim.
Wir nennen ihn einfach Tina.
Tina, genau, er, die Tina, hatte 2009 wohl genau den gleichen Tumor, den du auch hast. Und hat, schreibt als einer der wenigen, in Fragezeichen der einzige seither überlebt, da er nicht nur dem rein schulmedizinischen Weg gefolgt ist und hat einen speziellen Weg gewählt. Er möchte dir gerne seinen Weg schildern. Hättest du da Interesse?
Feuer frei.
Gut, dann geben wir den Kontakt nämlich an dich weiter.
Sehr gut.
Und ich sage danke für den Besuch, Erik Klimek in SWR1 Leute und dir alles Gute.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR1.